Sie hören jetzt SWR 1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Katja Heinen.
SWR 1 Leute mit Melanie Wolfers. Sie ist einer der bekanntesten christlichen Autorinnen. Sie hat mehrere Bestseller geschrieben, hält Vorträge, schreibt außerdem regelmäßig Kolumnen für die Frauenzeitschrift Brigitte. Sie ist Seelsorgerin, Theologin, Philosophin und Ordensfrau und sagt Sätze wie, wir müssen wieder Piloten und Pilotinnen unseres eigenen Lebens werden oder lassen Sie sich den Steuerknüppel nicht aus der Hand nehmen. Herzlich willkommen, Melanie Wolfers, hallo.
Hallo, ich freue mich, hier mit an Bord zu sein.
Frau Wolfers, Sie sind mir zugeschaltet aus Wien. Wir sehen uns zusätzlich noch über einen großen Bildschirm. Ich hatte eigentlich gedacht, da sitzt jetzt jemand mit schwarzer Ordenstracht und Schleier. Dem ist nicht so. Sie tragen einen ganz normalen Pulli. Wieso tragen Sie keine Ordenstracht?
Viele verbinden mit Ordensleben eben Ordenstracht und dass Leute hinter Klostermauern leben. Das ist ein Strang des Ordenslebens. Es gibt aber noch viele andere. Und zu unserem Lebensstil gehört, dass man uns das Christinsein, das Ordensfrausein nicht an der Nasenspitze ablesen kann oder muss unbedingt, sondern dass wir einfach ganz normal angezogen sind, in einer Wohnung leben, mitten unter den Menschen und uns für Leute engagieren und mit Leuten engagieren.
Das heißt, Ihre Mitschwestern und Sie gehen ganz normal bürgerlichen Berufen nach?
Ja, wir sind von unserer Ausbildung her unterschiedlich aufgestellt. Eine ist Psychotherapeutin, eine andere ist Ärztin, eine dritte kommt aus dem Marketingbereich und wir gehen verschiedenen Berufen nach.
Sie gehören dem Orden der Salvatorianerinnen an. Was ist das für ein Orden?
Da steckt das Wort Salvator drin. Das heißt lateinisch Heiland oder Retter. So die therapeutische und befreiende Kraft des christlichen Glaubens steht im Mittelpunkt unserer Spiritualität. Und das spiegelt sich dann auch wieder in unseren Engagements. Wir sind in 24 Ländern weltweit vertreten. So ein Schwerpunkt ist Einsatz für ein gelingenderes Leben, für Gerechtigkeit. Ein großer Schwerpunkt ist weltweit bei uns der Einsatz für Frauen, die Opfer von Menschenhandel geworden sind. Sind aber auch viel in Bildungsarbeit und im Gesundheitswesen, gerade in Ländern in Afrika oder Lateinamerika engagiert. Und der andere Schwerpunkt ist, so die befreiende therapeutische Kraft des Glaubens immer wieder ins Spiel zu bringen. Und in dieser Spur bin ich als Theologin und Seelsorgerin unterwegs.
Genau, Sie sind Theologin, Seelsorgerin. Ich hatte am Anfang ja erwähnt, was Sie noch alles machen. Bücher schreiben, Vorträge halten, Menschen begleiten. Wenn jemand Sie fragt, was genau ist Ihr Beruf? Was sagen Sie da?
Mit einem bildreichen Wort ausgedrückt, ich bin Mundwerkerin, also nicht Handwerkerin, sondern Mundwerkerin. Mein Mund ist mein Werkzeug und natürlich meine Ohren, das Hören in der Seelsorge oder auch in Seminaren. In all den verschiedenen Medien, in denen ich unterwegs bin, geht es mir darum, Menschen darin zu unterstützen, dass sie mehr zu einem stimmigen Leben finden, zu dem, was sie erfüllt und das heißt auch zu einem beziehungsreichen Leben.
Ich dachte auch an die Berufsbezeichnung Mutmacherin oder Entscheidungshilfe zum Beispiel.
Ganz schön.
Weil Sie sich ja ganz intensiv mit diesen Themen beschäftigen. Sie haben sich auch in Ihrem aktuellen Buch mit dem Thema beschäftigt. Wie finde ich eine gute Entscheidung? Entscheide dich und lebe, heißt das Buch, von der Kunst eine kluge Wahl zu treffen. Wie kommt es, dass gerade diese Themen, wie treffe ich eine gute Entscheidung und natürlich auch, wie finde ich den Mut, Entscheidungen zu treffen, Sie so sehr beschäftigen?
Also eigentlich kommen die Themen auf mich zu, aus dem Kontakt mit Leuten heraus. Also ich bin in vielen Gesprächen, in Seminaren, in Workshops und da kommen dann Menschen und sagen, du, können wir mal sprechen oder kann ich mich mal mit Ihnen treffen? Ich stehe vor einer Entscheidung und weiß nicht weiter. Und das sind so Themen, die auf mich zukommen aufgrund meiner Arbeit. Und wenn ich das nochmal unterstreichen darf, ich finde das total schön, dass Sie gesagt haben, Mutmacherin. Also das fände ich eigentlich was ganz Schönes, wenn das auf der Visitenkarte meines Lebens stände. Mutmacherin.
Sie können sich ja Visitenkarten drucken lassen, wo das draufsteht.
Ja.
Wenn Menschen zu Ihnen kommen, die vor großen Lebensentscheidungen stehen und nicht wissen, wie sie sich entscheiden sollen, wie helfen Sie denen weiter?
Ich gebe keine Ratschläge im Sinne von 7 Tipps und dann hast du richtig entschieden, sondern ich bin davon überzeugt, dass so die wesentlichen Fragen wir immer nur selbst beantworten können. Also wenn jemand vor der Frage steht, ergreife ich diesen oder jenen Beruf, kann die Person nur selbst zu der jetzt stimmigen Antwort finden. Also es geht eigentlich darum, Menschen zu befähigen, mehr ihre je eigene Antwort zu finden durch Fragen, die ich stelle, durch Perspektiven und auch durch konkrete Beispiele und Handwerkzeug, das ich an die Hand gebe.
Sie haben ja das Handwerkszeug. Fällt es Ihnen denn dadurch leichter, eigene Entscheidungen zu treffen?
Ich denke schon. Also ich habe mich wirklich viele Jahre mit diesem Thema beschäftigt, gerade weil ich sehr viele Entscheidungskurse im Lauf der letzten 20 Jahre gegeben habe, viel gelesen und ja, in meinem Leben sind ja auch durchaus einige große Entscheidungen oder kleinere Entscheidungen gewesen. Und ich glaube, wenn man so auf die eigenen Erfahrungen reflektiert und wenn ich mir eben auch wirklich viel Wissen angeeignet habe, hilft mir das auch in meinen Entscheidungsprozessen. Ja.
Was war denn die letzte größere Entscheidung, die Sie treffen mussten?
Treffen durfte, gar nicht treffen musste. Da hat mir das Leben, spielt mir so Bälle zu im Blick darauf. Ich wollte ja zum Beispiel nie Autorin werden, aber das hat sich einfach so entwickelt, weil Bücher gut gelaufen sind. Und jetzt gibt es so Möglichkeiten, wo Anfragen von außen auf mich zukommen, einfach mehr auch im Internet, in Social Media präsent zu sein. Und das ist eine Entscheidung fürs kommende Jahr, dass ich da versuchen möchte, so die Inhalte, die mir am Herzen liegen, wo es um das Leben geht, dass ich mit denen auch mehr in Social Media, auf Facebook, Instagram oder Videochannel oder so unterwegs sein werde.
Na, dann ist es doch jetzt schon mal ein guter Start hier.
Genau, ich bin mit Freude und ein wenig Aufregung dabei.
Kennen Sie das denn auch, dass man eine Entscheidung so lange vor sich herschiebt, bis sie sich eigentlich erledigt hat?
Ich kenne persönlich auch die Aufschieberitis, wie ich sie gerne nenne, bin aber selber eher ein Typ, der schon auch zugreift. Aber dieser Mechanismus, Entscheidungen auf die lange Bank zu schieben, in der Hoffnung, dass sie sich irgendwann von selbst erledigt haben, das ist ein ganz verbreiteter Vermeidungsmechanismus. Weil auf der einen Seite freuen wir uns ja, dass wir zwischen verschiedenen Alternativen wählen können. Auf der anderen Seite gibt es die berühmte Qual der Wahl. Und Entscheidungen ängstigen oder machen Mühe. Und da ist eben die Aufschieberitis, also der Versuch, das nach hinten und nach hinten zu schieben, ein ganz bekannter Vermeidungsmechanismus, um eben die Mühe, die Anstrengung und Herausforderung der Wahl zu umgehen.
Aber es ist ja nicht nur Mühe, wie es zum Beispiel eine Steuererklärung ist, auf die man keine Lust hat, sondern es sind ja wirklich auch Ängste, die dahinter stecken. Die Hauptangst wahrscheinlich, die falsche Entscheidung zu treffen. Wie kann man Menschen diese Angst nehmen?
Den ersten wichtigen Schritt erachte ich, dass man sich so vor Augen führt, welche Angst wabert da gerade in mir hoch? In meinem Buch entfalte ich 5 Ängste, die typischerweise in Entscheidungssituationen auftauchen. Zum Beispiel die Angst vor einer Fehlentscheidung oder die Angst davor, was sagen denn die anderen in meinem Umfeld, wenn ich mich jetzt da und dafür entscheide, werde ich nicht Ärgernis erregen? Also die eigenen Ängste bewusst wahrnehmen. Denn in dem Maß, in dem ich Ängste wahrnehme, gewinne ich einen inneren Spielraum. Dann kann ich die Angst hören, aber muss nicht einfach mehr blindlings ihr gehorchen, sondern kann, und das ist ein zweiter Schritt, zum Beispiel den Realitätscheck machen. Also wenn mir meine Angst bewusst geworden ist, kann ich schauen, ja, warnt mich meine Angst vor ernsthaften Konsequenzen, wo es wirklich gilt, nochmal gut drüber nachzudenken, oder macht sie aus der Maus einen Elefanten? Und wer kennt das nicht, gerade besonders in den Nächten, wo man sich so von der einen auf die andere Seite wirft, dass kleine Dinge sich immens aufbauschen. Und da so zu schauen, wie realistisch sind denn meine Ängste? Oder male ich mir gerade den Super-GAU aus? Und ein dritter Schritt ist, denke ich, einfach mit Menschen zu sprechen, die einen gut kennen, die nicht unbedingt in die Entscheidungsfrage involviert sind, die dann auch nochmal so eine Perspektive von außen einnehmen und helfen, dass ich die Sache in einem größeren Horizont sehen kann. Und als ganz wichtig erachte ich, ja, wir werden in dem Maß mutig und beherzt entscheiden können, wenn das, was wir anstreben, uns wichtiger wird als unsere Angst.
Okay, also die Frage, wenn das Ziel einfach wichtig ist.
Genau, wofür lebe ich? Worum geht es mir? Was ist mir wichtig? Und wenn ich die Ziele vor Augen habe, dann habe ich den Mut, trotz meiner Angst etwas zu entscheiden und zu ergreifen.
Sie beschreiben ja auch in Ihrem Buch, dass zum Beispiel Perfektionismus etwas ist, was uns häufig dazu bringt, dass wir uns einfach nicht entscheiden, weil wir immer denken, boah, es kann noch eine tollere Lösung geben oder das ist noch nicht der bestmöglichste Weg, den wir beschreiten. Wenn Sie selbst sagen, Sie sind jemand, der schnell entscheidet, eigentlich beherzt entscheidet, heißt das im Klartext, Sie sind nicht so perfektionistisch?
Nein, das stimmt nicht. Ich kenne beides. Also ich bin ein sehr entscheidungsfreudiger Typ im Normalfall. Aber jetzt eine ganz konkrete Situation habe ich vor Augen. Da habe ich mich wochenlang rumgequält, wirklich wochenlang. Also ich glaube, dass der Wunsch, die richtige Entscheidung zu treffen, einer der großen Stolpersteine ist, die uns davon abhalten, überhaupt zu entscheiden. Und dieser Stolperschein verdankt sich drei irrigen Annahmen. Denn was ist überhaupt die richtige Entscheidung? Sicher, in der Mathematik gibt es eine richtige Lösung. Aber in vielen Entscheidungsfragen geht es ja ums Abwägen. Also angenommen, Sie fragen sich, auf welche Schule soll mein Kind gehen? Jede Schule hat Vor- und Nachteile vermutlich. Und ein zweiter Punkt ist, wir wissen ja gar nicht, wie sich die Zukunft entwickeln wird. Wir können nur vorwärts entscheiden. Und rückblickend im Nachhinein können wir erst sagen, ja, die Entscheidung hat sich bewährt oder sie hat einen ganz anderen Verlauf genommen, als wir eigentlich gedacht haben. Das heißt, es ist immer ein Entscheiden in eine offene Zukunft hinein. Und wenn ich den Anspruch an mich habe, die absolut richtige Entscheidung zu treffen, dann manövriere ich mich in diese Blockade hinein, weil ich nicht weiß, wie die Zukunft sich entwickeln wird, oder ich bereite einer Enttäuschung den Weg.
Also das heißt, man muss sich wirklich einfach die eigenen Ansprüche ein bisschen runterschrauben vielleicht und nicht sagen, es muss immer alles perfekt sein und es muss nicht die richtige Entscheidung sein, weil es einfach auch verschiedene Wege zum Ziel geben kann und es vielleicht die eine richtige Entscheidung auch gar nicht gibt.
Genau. Und deswegen ist das, glaube ich, nicht nur eine Frage von Ansprüchen runterschrauben, sondern von unrealistischen Ansprüchen. Also das scheint mir der wichtige Punkt. Also der Anspruch, die eine richtige Entscheidung zu finden, ist unrealistisch. Und das heißt eigentlich, realistischer zu werden.
Sie selber haben für sich ein Rezept gegen Perfektionismus gefunden. Sie haben eine Sanduhr bei sich auf dem Schreibtisch. Wie hilft die Ihnen?
Sie steht tatsächlich auf meinem Schreibtisch. Einen Augenblick. Wo steht sie denn? Hier. Ja, ich bin durchaus ein perfektionistisch veranlagter Mensch, wenn es um Schreiben von Büchern geht oder wenn ich hinterher die Sendung hier abhöre und denke, oh Gott, Melanie, wie war das? Der Perfektionismus, wenn der mich gerade mal wieder in der Hand hat, dann nehme ich hier diese Sanduhr und dann drehe ich sie um und schaue einfach zu, wie der Sand durchläuft. Und währenddessen tue ich nichts. Ich schaue, ich atme, ein und aus.
Das können wir jetzt aber nicht 3 Minuten machen in der Sendung. Nein. Ich weiß nicht, wie lange das dauert, bis die durchläuft.
Nein,
aber
ich atme ein und aus.
Wir haben das verstanden. Das ist ein tolles Rezept auf jeden Fall, um rauszukommen.
Ja. Ne? Ja, und mir hilft es, wenn ich diese Sanduhr durchlaufen lasse, einfach zu entschleunigen, wahrzunehmen, mich wahrzunehmen in dem inneren Druck, den ich habe. Und das ist ja wieder der entscheidende Schritt, um rauszukommen. Diese Selbstwahrnehmung, ich bin gerade getrieben von meinem Perfektionismus. Und wenn die Sanduhr durchgelaufen ist, arbeite ich meiner selbst ein Stückchen bewusster weiter. Und auch etwas realistischer im Blick auf meine Ansprüche und sage, du kannst auch mal 7 Grade sein lassen.
Okay, das heißt, nachdem ich die Sanduhr habe durchlaufen lassen, kann ich auf jeden Fall vielleicht etwas gelassener Entscheidungen treffen und mich dann auch etwas mehr trauen. Lassen Sie uns mal darüber sprechen, wie man zu einer möglichst guten Entscheidung kommt. Also sprich, über welches Werkzeug man nutzen kann. Es gibt ja zum Beispiel Leute, die nutzen diese Pro- und Kontralisten. Was halten Sie davon?
Also es ist sehr sinnvoll, seinen Kopf einzuschalten in Entscheidungssituationen und die Vor- und Nachteile einer jeden einzelnen Alternative sich bewusst vor Augen zu führen. Zugleich gibt es sicher unterschiedliche Themenbereiche. Also wenn ich ein Auto kaufe, sollte ich mir sehr genau überlegen, wofür ist es etc., wie viel Geld kann ich ausgeben, was ist der Vorteil von diesem und jenem Wagen. Bei der Entscheidung, ob ich mit diesem Mann für mein Leben zusammen sein möchte, werden die Pro- und Kontralisten wahrscheinlich nicht so das letzte ausschlaggebende Argument sein, sondern da gibt es andere Organe, auf die es gilt oder andere Vermögen, auf die es gilt zu hören.
Und das Herz, das spricht. Oder das Bauchgefühl natürlich. Ja. Was ist denn wichtiger, den Kopf einzuschalten bei Entscheidung oder auf dieses berühmt-berüchtigte Bauchgefühl zu hören?
Sowohl als auch. Es ist wie bei einem Hocker. Ein Hocker steht erst dann sicher, wenn er mindestens 3 Beine hat. Und ähnlich, unsere Entscheidung ist umso besser und stabiler aufgestellt, je mehr wir Kopf und Bauch und Herz und Intuition und das Körperempfinden mit einbeziehen.
Aber das sagen Sie so, ist es aber gar nicht so einfach. Ne? Was ist denn zum Beispiel, wenn mein Kopf das eine sagt und der Bauch das andere? Auf wen höre ich dann?
Ja, eine spannende Frage. Also setze ich jetzt entweder zwangsläufig der Kopf auf Kosten des Bauches durch oder umgekehrt? Oder gibt es eine moderierende Instanz? Und ich denke, es gibt eine moderierende Instanz, die wir mit dem bildhaften Ausdruck vom Herzen ins Wort bringen. Und es gibt eben diese innere Mitte in uns, wo die verschiedenen Fäden zusammenlaufen. Also im Herzen können wir die Argumente des Verstandes und die Impulse vom Bauchgefühl wahrnehmen und noch einmal abgleichen, was ist im Blick auf mich und auf mein Leben als Ganzes hier und jetzt stimmig.
Gibt es denn ganz konkrete Fragen, von denen Sie sagen, wenn jemand vor einer Entscheidungssituation steht, die können dem helfen, zu einer guten Entscheidung zu gelangen?
Ja, es gibt drei Fragen, die helfen, eine tragfähige Entscheidung zu fällen. Was kann ich? Was will ich? Was soll ich? Was kann ich bedeutet, das Fundament für eine gute Entscheidung liegt darin, dass wir unsere Gaben, unsere Fähigkeiten, unsere Talente berücksichtigen und ins Spiel bringen.
Also zum Beispiel, und wenn ich einen Job suche, wenn ich mal kurz dazwischen gehen darf, ne, dann kann ich mich erstmal fragen, was bringe ich denn für Befähigung erstmal mit für den Job?
Absolut. Was bringe ich mit an Gaben, an Talenten, an Ausbildung, an Erfahrung? Und zugleich eben auch zu berücksichtigen, was kann ich nicht gut? Was widerspricht meiner Natur? Was würde mich überfordern? Ist es eine Stelle, die zum Beispiel dahin führen würde, dass ich nur noch alleine vorm Computer sitze und nicht mehr mit Menschen interagiere? Aber das kann ich eigentlich nicht gut, weil ich ein kommunikativer Typ bin. Also was kann ich? Dann was will ich? Das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Ich bin ja viel in der Beratung tätig, auch von jungen Leuten. Und das braucht häufig wirklich lange Zeit auch der Spurensuche, dass die mehr erkennen und ergreifen, darauf kommt es mir an, dafür will ich stehen, das möchte ich in meinem Leben verwirklichen. Und Entscheidungen lassen sich ja mit Weggabelungen vergleichen. Also wenn ich vor einer Entscheidung stehe, ist das so, wie wenn ich vor einer Gabelung stehe, wo es mit drei Möglichkeiten rechts, links, geradeaus geht. Und nur wenn ich das Ziel weiß, wo ich hin will, werde ich auch den richtigen Weg einschlagen können. Solange ich das Ziel nicht kenne, stehe ich ratlos vor den Weggabelungen und denke, ja, und nun? Also, was will ich? Und das ist ganz, ganz wichtig, um eine gute Entscheidung treffen zu können, ist es wichtig, sagen zu können, was sind meine Werte, was sind meine Ziele, worauf kommt es mir wirklich an? Und der dritte Aspekt für eine tragfähige Entscheidung ist, den Blick auf die Realität zu lenken, also auf das Äußere. Die ersten beiden Punkte waren ja so das eigene Können, das Wollen, so deinen Scheinwerfer nach innen richten und jetzt den Blick nach außen richten. Welche Bälle spielt mir das Leben zu? Welche Brocken wirft es mir vor die Füße, wo ich gefordert bin, zu antworten? Also ich erinnere mich an eine Frau, die gefragt worden ist, ob sie sich für den Betriebsrat aufstellen lässt, also für die Wahl. Also man traute es ihr zu, aber sie war da eigentlich unsicher, ob sie das wirklich will. Dann hat sie sich so mal ein bisschen im Betrieb umgehört und gemerkt, Mensch, da drückt wirklich da und dort der Schuh. Ja, ich sehe das jetzt als Auftrag an mich. Also so zu hören auf die Realität, auf die Pflichten, in denen ich stehe, auf die Anforderungen und Hoffnungen, die mir entgegenkommen.
Wenn man sich so viel mit Entscheidungen beschäftigt wie Sie, Sie haben ja gesagt, Ihnen fällt es relativ leicht, sich zu entscheiden, weil Sie eben auch natürlich das entsprechende Handwerkszeug haben. Trifft man trotzdem hin und wieder eine Fehlentscheidung?
Ja, klar. Also ich meine, das gehört zum Leben, oder?
Was war denn die ärgerlichste Fehlentscheidung, die Ihnen unterlaufen ist?
Also eine Entscheidung, die mir wirklich leid tut, sie liegt jetzt schon länger zurück, da war ich auch noch gar nicht im Orden, war eigentlich so eine, ja, man kann vielleicht auch sagen, eine Nicht-Entscheidung. Da hatte sich jemand in mich verliebt und ich wollte dem nicht wehtun und hab mich nicht getraut zu sagen, du, ich finde dich nett, aber mehr auch nicht. Hat mich Angst festgehalten und ja, eine falsche Rücksichtsnahme, weil letztlich habe ich diesem Mann ja mehr wehgetan, dadurch, dass ich einfach nicht klar war. Ja, das bereue ich schon. Also da diesen Menschen so verletzt zu haben oder so enttäuscht zu haben, über längere Zeit hinweg einfach nicht Klartext geredet zu haben. Und das war natürlich auch eine Entscheidung, also eine Entscheidung, nichts zu sagen.
Lassen Sie uns nochmal drüber sprechen, wie man damit umgehen kann, wenn man merkt, Mist, ich habe mich falsch entschieden. Was würden Sie empfehlen? Was kann man machen, wenn man merkt, ich habe eine Fehlentscheidung getroffen?
Das erste, Ursachenforschung. Warum habe ich mich falsch entschieden? Also rückblickend nach den Gründen zu fragen, weil ich daraus lernen kann für die Zukunft. Also jetzt das Beispiel, was ich gerade gebracht habe, mich nicht aus Angst oder falscher Rücksichtsnahme davon abhalten zu lassen, auch ehrlich zu sein. Ein zweiter Aspekt, manchmal neigen Menschen dazu, mit einem falschen Durchhaltewillen an etwas dran zu bleiben, anstatt zu sagen, ja, es war jetzt wirklich eine falsche Entscheidung, die ich getroffen habe. Ich werfe das Steuerruder rum und schlage eine neue Richtung ein. Zum Beispiel, ich habe echt ein falsches Studium gewählt und ich ziehe das jetzt nicht bis zum bitteren Ende durch, sondern ich breche jetzt nach 3 Jahren mein Studium ab und schlage die Richtung ein, von der ich in der Zwischenzeit gemerkt habe, das ist der richtige Weg. Also den Mut zu haben, sich umzuentscheiden und nicht aus einem falschen Durchhaltewillen weiterzumachen.
Aber da spielt sich ja ganz viel Kopfkino ab. Ja, ich sehe das jetzt förmlich vor mir. Ja, da hat man dann Angst, mein Gott, wenn ich jetzt das Studium nach 3 Jahren abbreche, dann finde ich später keinen Job oder aus mir wird in meinem ganzen Leben nichts mehr. Haben Sie irgendwie eine Idee, wie man aus diesem Kopfkino, das sich dann abspielt und das, glaube ich, wirklich jeder von uns kennt, rauskommen kann wieder?
Ja, allein dadurch, dass Sie jetzt schon so bewusst vom Kopfkino sprechen, gucken Sie ja gewissermaßen von außen auf den Kinosaal. Sich der eigenen Gedanken bewusst zu werden, das ist ein ganz wichtiger Schritt, um gewissermaßen von außen auf den Kinosaal zu schauen und nicht alles zu glauben, was ich denke. Weil meine Gedanken sind häufig einfach auch Hirngespinste, die überhaupt nicht so eintreffen, wie sie sind. Es gibt einen Spruch, ich weiß nicht von wem, ich habe viel Schreckliches in meinem Leben erlebt. Manches davon ist tatsächlich passiert.
Ja.
Also ich finde das super, ich weiß nicht mehr von wem, diesen Spruch. Wie viel Leiden schaffen wir uns durch diese Katastrophenfantasien und das Kopfkino? Und da kann auch helfen, einfach auch mit jemandem im Gespräch zu sein, der dann nochmal sagt, du, ich glaube, du dramatisierst da gerade etwas. Du wirst nicht auf der Straße landen. Schau mal, was du alles auch mitbringst.
Jetzt gibt es aber auch Entscheidungen, die man trifft, die Fehlentscheidungen sind, aber wo es keinen Weg zurück gibt. Also Beispiel, wenn ich mich zum Beispiel irgendwann gegen ein Kind entschieden habe und das im fortgeschrittenen Alter bereue, ja, aber biologisch einfach keins mehr bekommen kann, dann muss ich mich damit abfinden, dass ich eine Fehlentscheidung getroffen habe und auch nicht mehr zurück kann. Jetzt gibt es ja Menschen, die sich dann die ganze Zeit grämen, ja, und mit sich hadern, weil sie sich falsch entschieden haben in der Vergangenheit. Haben Sie da Tipps, was die Leute tun können, um aufzuhören, sich selbst böse zu sein?
Also wenn ich immer wieder frage, warum habe ich mich so entschieden, warum war ich so doof, dann lebe ich rückwärtsgewandt und suche in der Vergangenheit nach den Gründen dessen, warum es mir heute so schlecht geht und mache es mir permanent zum Vorwurf. Aber ich kann meine Vergangenheit nicht verändern. Aber was möglich ist, ich kann eine andere innere Einstellung gegenüber auch meine Fehlentscheidung entwickeln. Und zwar, dass ich mich dann nicht auf Dauer frage, warum habe ich mich so blöd entschieden, sondern wozu fordert mich hier und jetzt diese Situation heraus? Anders gesagt, mir bleibt immer noch die Möglichkeit, über meine innere Einstellung zu entscheiden gegenüber dem, was nicht veränderbar ist. Werfe ich mir vor, ich bin ein Idiot oder sehe ich mich als armes Würstchen, das jetzt einfach gezeichnet ist fürs Leben, gefangen in der eigenen Geschichte? Oder sage ich, ja, es ist wirklich traurig, dass ich und dass wir keine Kinder rechtzeitig bekommen haben, aber möchte ich davon mein Lebensglück hier und heute eintrüben lassen oder können wir unser Leben vielleicht auch anders sinnvoll gestalten, auch im Dasein für Kinder, für Menschen, die unserer Hilfe bedürfen.
Genau, man kann ja Patenschaften übernehmen und so weiter. Genau. Lassen Sie uns mal über Ihre Kindheit sprechen. Sie sind 1971 geboren, als Kind einer sehr mutigen und offensichtlich auch entscheidungsfreudigen Familie. Vater war Chirurg, die Mutter Lehrerin. Und beide haben sich entschieden, Anfang der 60er Jahre mit 3 kleinen Kindern nach Tansania zu gehen, um dort in der Entwicklungshilfe zu arbeiten. Wie abenteuerlich war das damals tatsächlich?
Sehr abenteuerlich. Damals gab es die waren mitten im Busch auf einer Missionsstation von Benediktinern. Da gab es kein Telefon, Internet ja sowieso nicht. Ein Fax mussten sie 3 Stunden an die Küste fahren mit dem Jeep und dort konnten sie dann faxen. Und die sind mit dem Schiff runtergefahren und das war schon alles ziemlich, ziemlich abenteuerlich. Und meine Eltern waren einfach erstens abenteuerlustige Menschen, zweitens irgendwie auch sehr vertrauensvoll, dass es gut gehen wird. Sie haben sich natürlich eingehend erkundigt, wie auch die Rahmenbedingungen sind. Und drittens auch beseelt von dem Wunsch, Leuten ein lebenswerteres Leben zu ermöglichen durch Operationen, die sonst dort nicht möglich gewesen wären.
Sie selbst sind dann in Norddeutschland geboren. Als Ihre Eltern wieder zurück waren, hat sich diese Zeit in Tansania, die Ihre Eltern ja sehr geprägt hat, trotzdem noch auch auf Sie und auf Ihr Aufwachsen ausgewirkt?
Also ich denke zum einen so die Lebenshaltung, die meine Eltern mir und uns mitgegeben haben, irgendwie auch mit Vertrauen und Zuversicht ins Leben zu schauen und das Leben mit beiden Händen zu ergreifen, was sich eben auch in dieser Entscheidung von Afrika auch niedergeschlagen hat. Also einmal so eine Grundhaltung des Vertrauens und dann aber auch ganz konkret. Wir hatten ganz viel Besuch von Missionaren und Missionarinnen. Und da habe ich einfach echt kernige Menschen erlebt. Also Leute, die einerseits aus der Stille leben und andererseits das Leben anpacken. Oder in einem Bild gesprochen, ich habe erfahren, dass Christensein heißt, die Hände falten und die Ärmel hochkrempeln.
Also das war eine sehr gläubige Familie offensichtlich, in der Sie groß geworden sind, oder?
Ich glaube, da sind wir alle sehr unterschiedlich unterwegs. Aber meine Eltern haben da sicher stark aus dem Glauben heraus das auch gelebt, aber ohne groß Worte zu machen.
Aber Sie haben als Kind für sich schon den Glauben als was sehr Wertvolles empfunden, oder nicht?
Es gibt ein Erlebnis, so als junges Mädchen, ich denke, ich war da 13, das lässt sich schwer beschreiben, wo ich in der Stille, eigentlich in einem Gottesdienst, ja, dass ich irgendwie in der Tiefe ergriffen war von diesem göttlichen Geheimnis. Und ich so gemerkt habe, wow, das gibt meinem Leben insgesamt, bettet es in ein ganz neues Licht ein.
Aber Sie haben damals noch nicht darüber nachgedacht, ins Kloster einzutreten?
Nein.
Mit 13.
Nein, das habe ich nicht gedacht.
Sie hatten anderes vor. Sie waren nämlich musikalisch sehr begabt, war eine tolle Querflötenspielerin, tolle Flötistin. Und eigentlich stand für Sie fest, nach dem Abitur wirst du Querflöte studieren. Dann kam aber ein Reitunfall dazwischen. Sie sind vom Pferd gefallen. Die Schulter ist in Mitleidenschaft gezogen worden. Die konnten Sie nicht mehr so bewegen. Das ging dann nicht mehr richtig gut mit dem Querflötespielen. Wie groß war der Schock damals für Sie, dass dieser Lebenstraum zerplatzt ist?
Das war ganz, ganz, ganz schwer. Ich habe über Jahre hinweg keine Querflötenmusik hören können, ohne nicht zu weinen. Es war für mich wirklich eine Krise, für mich persönlich und auch in meinem spirituellen Leben, wo ich so gedacht habe, boah, jetzt ist mir dieses Talent geschenkt, ich weiß, was mein Ding ist, ich kann das. Und die Resonanz bei Konzerten war immer auch so, dass so viele so gesagt haben, boah, mein Herz hat echt so richtig gehüpft, so viel Freude hat deine Musik verbreitet und so viel Zuversicht. Und dann das von heute auf morgen so durchgestrichen zu bekommen durch einen Unfall. Das war sehr schwer und es hat lange Zeit gebraucht, bis ich damit Frieden schließen konnte. Und heute bin ich dankbar, weil wenn ich Querflötensolistin geworden wäre oder Querflötenspielerin in einem Orchester, dann wäre ich ganz woanders. Wahrscheinlich wäre es auch ein gutes Leben, aber ich bin dankbar, dass ich so lebe, wie ich lebe jetzt.
Sie haben ja dann, nachdem der Traum von der Querflötistin geplatzt war, alles Mögliche überlegt, ob Sie Biolandwirtin werden oder Ärztin, Biologin. Warum haben Sie sich dann ausgerechnet für Theologie und Philosophie entschieden?
Ich wollte mit meinem Studium mehr dem auf die Spur kommen, worauf ich mein Leben setze. Ich bin eine Frau des damals 20. Jahrhunderts, heute des 21. Jahrhunderts, die gerne ihren Kopf verwendet. Und ich wollte darüber nachdenken und mehr verstehen, wie ich mein Glauben und meine, ja, wie ich das verantworten kann. Und das Zweite, ich hatte ein großes seelsorgerliches Interesse, warum ich Theologie studieren wollte. Nämlich, ich bin davon überzeugt, dass in jedem Menschen ein göttliches Licht innewohnt und dass wir immer schon im Licht Gottes oder im göttlichen Licht leben. Und ich möchte durch meine Tätigkeiten in der Seelsorge, durch Schreiben Menschen darin unterstützen, wenn sie das wollen, dass sie diesem göttlichen Geheimnis in ihrem Leben auf die Spur kommen oder immer mehr das Licht entdecken, das in ihnen leuchtet und dass es gilt, aufstrahlen zu lassen, damit unsere Welt auch ein Stückchen heller wird. Und so war es zum einen ein persönliches spirituelles Interesse, warum ich Theologie studiert habe, und zum anderen ein seelsorgerliches.
Sie haben ja dann auch als Seelsorgerin gearbeitet, als Studentenseelsorgerin in München an der Uni und haben auch Lehraufträge gehabt. Also eigentlich haben Sie das, was Sie interessiert hat, über die großen Fragen nachzudenken und auch seelsorgerisch tätig zu sein. Sie hatten das alles. Was hat Sie dann mit 33 Jahren dazu gebracht, zu sagen, nee, das war's nicht, ich trete in Orden ein?
Sie sprechen an, wie gut es in München gewesen ist. Und es war in der Tat alles wirklich richtig gut. Und ich habe mich gefühlt wie ein Fisch im Wasser. Und doch habe ich gemerkt, es gibt eine Sehnsucht in mir, die mich unruhig sein lässt und die verhindert, dass ich sage, ja, und das ist prima so und gut. Sondern die mich Ausschau halten ließ, ja, wo kann ich in Gemeinschaft mit anderen Leuten meinen Glauben leben. Das war mir einfach ganz wichtig, einer konkreten, verbindlichen Lebensgemeinschaft, mich mit anderen für andere zu engagieren Und das ließ mich eben suchen nach einer Ordensgemeinschaft.
Wie lange haben Sie über diesen Entschluss nachgedacht?
Als ich konkret den Salvatorianerinnen begegnet bin, war das relativ schnell. Ich habe lange gesucht und dann bin ich eher durch Zufall den Salvatorianerinnen begegnet, also der Gemeinschaft, in der ich heute lebe. Und das war irgendwie so ein bisschen so wie Liebe auf den ersten Blick. Also da hat das Herz gesprochen. Oder in einem anderen Bild ausgedrückt, es gibt sowas wie so einen Stallgeruch. Und ich kam zu den Salvatorianerinnen und dachte, ja, das ist ein Stallgeruch, der passt zu mir. Das waren kernige Frauen, die Spiritualität entspricht mir, die Art und Weise, wie wir leben, sehr, sehr normal in vielem oder sehr normal. Da war das dann ein recht schneller Entschluss. Ich bin ihnen das erste Mal im Herbst begegnet und habe dann im Frühjahr meine Stelle gekündigt. Also das war dann eine Sache von 3-4 Monaten. Aber das heißt nicht, dass ich beim Eintritt mir sicher war, das ist mein Ding. Ich hatte auch viele Ängste und Zweifel, weil ich einfach auch viel aufgegeben habe. Also eine großartige Stelle, eine schöne Wohnung, Freunde. Ich war mir nur sicher, Melanie, wenn du jetzt den Schritt nicht wagst und im Konkreten erfährst und ausprobierst, ob Ordensleben dein Ding ist, dann wirst du dich in 10 Jahren fragen, lebe ich an einer besseren Version meines Lebens vorbei? Bleibe ich hinter dem zurück, was ich eigentlich leben möchte, wofür ich stehen möchte? Und mit diesem Zweifel wollte ich nicht leben. Und deswegen bin ich gegangen, mit Ängsten und mit Zuversicht im Sinne von, ja, das gilt es jetzt im Konkreten auszuprobieren. Theoretisch lässt sich das nicht klären, sondern nur im Leben.
Als Sie sich schließlich entschlossen haben, Ihre ewigen Gelübde abzulegen, da haben Sie auch Armut, Keuschheit, Gehorsam geschworen. Gerade mit diesem Gehorsamsgelübde gibt man da nicht viel Entscheidungsfreiheit, die Ihnen ja so wichtig ist, auf?
Das ist jetzt die spannende Frage, was Sie unter Freiheit verstehen. Ich glaube, Freiheit wird häufig vor allem so gedacht, ich kann heute das tun und morgen das tun und übermorgen mache ich das. Also die Wahlmöglichkeiten, immer wieder neu etwas anderes auch zu ergreifen und zu tun. Ich glaube aber, dass es auch ein tieferes Verständnis von Freiheit gibt, nämlich nicht nur Freiheit von äußeren Zwängen, sondern ich bin frei dafür, das zu tun, worum es mir geht. Wenn jemand einen bestimmten Beruf ergreift und dann eine lange Ausbildung macht, dann macht er das, weil er sagt, ja, ich glaube, das ist eine Sache, die ich kann und auf die ich wirklich Lust habe. Aber damit bindet man sich auch. Vielleicht ein langes Studium etc. Aber da würde man ja nicht sagen, ich gehe in ein Gefängnis, sondern wenn mir etwas wichtig ist, dann gehe ich eine Bindung ein. Und noch mal mehr, wenn ich eine Beziehung eingehe oder ein Kind bekomme, da geben wir ja auch Wahlfreiheit auf im Sinne von, ich kann jetzt nicht mehr gerade 3 Monate nochmal dorthin oder hierhin reisen. Also was ich erstmal mit dieser allgemeinen Antwort sagen möchte, Freiheit ist nicht einfach, dass ich heute das und morgen das nur tun kann, sondern ich glaube, Freiheit verwirklicht sich darin, dass ich das tue, was mir wirklich, wirklich wichtig ist. Und wenn mir wichtig ist, eine Familie zu gründen, dann gebe ich auch vieles andere dafür auf. Und für mich ist es wichtig, gemeinsam mit anderen aus dem Glauben heraus zu leben und an einer besseren Welt zu arbeiten. Und das geht natürlich mit Verbindlichkeiten einher. Wir sind in Österreich 84 Schwestern. Ich lebe in einer Gemeinschaft mit 5 anderen Schwestern zusammen. Und da gibt es Absprachen, da gibt es Dienste, da verständigt man sich auf Dinge. Aber es ist nicht so, dass jetzt die Verantwortliche in unserer Gemeinschaft, die alle 3 Jahre neu gewählt wird, jetzt sagt, Melanie, du musst jetzt das und morgen musst du das tun, sondern es ist ein gemeinsames Überlegen, wie unser Gemeinschaftsleben aussehen kann, welche Engagements wir machen, welche Tätigkeiten wir aufgeben. Ich glaube, wir Menschen, also jede Mutter lebt einen extrem großen Gehorsam und jeder Vater. Also nämlich einfach demgemäß zu leben, was jetzt dran ist, eben für das Kind da zu sein. Gehorsam ist nicht nur etwas, was Ordensleute leben. Man nennt es halt bloß im normalen Leben nicht so.
Sie werden ja wahrscheinlich, nehme ich mal an, mit Ihren Ordensschwestern zusammen aus Ihrer Hausgemeinschaft, also mit den 5 Ordensschwestern zusammen, auch Weihnachten feiern. Wie werden Sie in diesem besonderen Corona-Jahr feiern?
Wir feiern nur unter uns. Das bringt einfach jetzt das Corona-Jahr mit sich. Ich musste lachen, unser Pfarrer, wir sind in der normalen Pfarrei einfach am Sonntag im Gottesdienst. Und der Pfarrer ist auf uns zugekommen und hat gesagt, er würde doch bitten, dass wir in den Weihnachtstagen nicht zum Gottesdienst kommen, weil wir sind Frauen genug, dass wir unsere Liturgie selber gestalten und wir mögen doch die Plätze in den Kirchen anderen überlassen, die nicht so die Möglichkeit haben, miteinander Liturgie zu feiern. Und das tun wir auch. Wir feiern, wir haben eine kleine Kapelle, einen Meditationsraum in unserer Wohnung. Wir gestalten die Tage einfach von den Zeiten her, von den liturgischen Zeiten her. Wir essen miteinander, wir haben aber auch Zeit für Stille, werden Spaziergang machen. Und für uns ist Weihnachten auch nochmal ein ganz besonders wichtiges Fest. für uns Salvatorianerinnen, weil der 25. Dezember unser Titularfest ist. Das heißt, da leitet sich der Titel, der Name unserer Ordensgemeinschaft ab. Es geht darum, mehr Mensch zu werden. Und von daher hat das für uns immer auch nochmal ein besonderes Gewicht. Und das suchen wir dann einfach auch miteinander in Freude und in Stille und in dem, wie es jetzt ist, auch zu pflegen und zu feiern.
Machen Sie sich auch gegenseitig Weihnachtsgeschenke oder macht man das innerhalb einer Ordensgemeinschaft nicht?
Natürlich, Geschenke, sich auszudenken, vorzubereiten und auch eine Überraschung zu bekommen, ist ja immer schön.
Ich habe jetzt auf jeden Fall noch ein kleines Weihnachtsgeschenk für Sie. Das geht Ihnen postwendend nach Wien zu. Und zwar ein tolles Spiel, in dem es darum geht, zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Entscheidungen zu treffen. Das Spiel ist aus Holz, ist handgefertigt in einer Manufaktur hier im Westerwald und heißt lustigerweise »Lass die Kirche im Dorf«. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß damit und ein schönes Weihnachtsfest und alles Gute für Sie.
Danke, Ihnen auch, Frau Heinen. Herzlichen Dank.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.